Cyril, bevor du so richtig loslegst, würde ich gern die Versammlung auch von meiner Seite herzlich begrüßen und dir danken für die Einladung, für das damit zum Ausdruck gebrachte Vertrauen.
Ja.
Als ich heute Nachmittag hier reinkam, habe ich gedacht, das Sofa hier und ich, wir passen richtig gut zusammen. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich derselbe Jahrgang, oder?
Ja, etwas älter.
Ungefähr.
Also du.
Also ich werde in einigen Wochen 84 und ich könnte mir denken, das passt zusammen.
84. Aber weißt du was, das Wichtigste habe ich jetzt doch vergessen vor lauter Umstellung des Programms, das ist nämlich das Beten. Und ich würde auch mit Beten starten.
Ja.
Ja, Vater im Himmel, danke vielmals, dass wir dich da begrüßen dürfen, da in der Frätiken, dass du da bist, dass du einfach jeden Mensch, der da ist, unglaublich gern hast, unglaublich liebst, dass du dein Kostbarste gegeben hast, deinen Sohn, für jeden Mensch, der zu dir finden will, dass du die Türen aufgemacht hast im Himmel, für jeden. Danke dir, dass der Wilhelm da ist, dass du ihn so gesegnet hast mit diesen Gaben, dass du ihn so durchs Leben geführt hast. Und wir sind gespannt, dass wir heute miteinander und vor allem auch mit dir erleben dürfen. Danke dir. Amen.
Amen.
So, Amen. Genau. Auf der Einladung, die wir verschickt oder inseriert haben, stand drauf, der bekannte Evangelist kommt in die Schweiz, wird aus seinem Leben erzählen. Und ich freue mich, dass auch ein paar, sage jetzt mal, kirchenferne Leute da sind, die sich vielleicht unter dem Begriff Evangelist gar nicht viel vorstellen können. Ist das, produziert man da was? Verkauft man da was? Was ist ein Evangelist, Wilhelm?
Vom Hier Beruf. Sitzt er. Also das Wort Evangelist ist ja verwandt mit dem Wort Evangelium. Wir wissen alle, was Evangelium ist, das Evangelium von Jesus Christus. Und ein Evangelist ist jemand, der das Evangelium von Jesus Christus verkündigt, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Nur im Unterschied zum Pastor, der das ja auch macht, ist ein Evangelist viel unterwegs. Er wird eingeladen von verschiedenen Gemeinden und reist von einer Gemeinde zur anderen. Ich habe übrigens im Oktober 1957 meine erste Predigt gehalten und im Oktober 2017 meine letzte richtige große Predigt. Und dazwischen liegen genau 60 Jahre. Ich habe 60 Jahre als Evangelist gewirkt in vielen verschiedenen Ländern. Und auch stark in der Schweiz.
Auch stark in der Schweiz, da werden wir drauf zurückkommen. Okay, also ein Evangelist, einer, der unterwegs ist, im Gegensatz zum Pastor oder Pfarrer, der eher stationär vielleicht auch das Evangelium verkündigt, aber du natürlich hauptsächlich. Genau. Noch kurz zur Technik, die Aufnahme, klappt das? Gut, man kann dann das Gesprochene auch vielleicht dann weitergeben als Post-Podcast. Wie heißt das Wort? Danke, die Junge. Gut, also dann wissen wir jetzt, was ein Evangelist ist. Du bist in Celle geboren, nähe Hannover bist du aufgewachsen, in Oppershausen, habe ich auch erst kürzlich kennengelernt. Auf dem Land, Kindheit auf dem Bauernhof, klingt sehr nach Idylle. War das so? Hast du eine idyllische Kindheit gehabt am Anfang?
Ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Mein Vater war sehr streng. Das wusste man im Dorf. Pals Kinder, die müssen arbeiten. Wenn andere Fußball spielten, dann waren wir im Stall oder auf dem Feld. Wir waren 5 Kinder. Mein Vater war sehr fleißig und das erwartete er auch von uns. Ich war, ich glaube, noch keine 14 Jahre alt, da konnte ich schon ziemlich gut melken. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Liter ich mit diesen beiden Händen ausgemolken habe. Den Hof hat später mein Bruder übernommen und dann sein Sohn, der hat heute 600 Kühe.
Ja. 600.
Aber so viel hatten wir damals noch nicht.
Ja. Das sind wahrscheinlich mehr als Einwohner. Je nachdem, wo es ist.
Das Dorf hatte damals keine 1000 Einwohner, okay, heute wohl etwas mehr.
Ja. Du beschreibst in deiner Biografie deine Eltern als gottesfürchtig. Dein Vater war ja auch im Kirchenvorstand. Inwieweit hat der Glaube bei euch zu Hause im Elternhaus eine Rolle gespielt? War das präsent?
Ja, gottesfürchtig kann man sagen. Sie gingen regelmäßig in die Kirche, sie glaubten auch an Gott. Aber Jesus spielte keine Rolle bei uns. Das war eigentlich schade. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir regelmäßig in die Kinderstunde gingen oder in den Kindergottesdienst. Und jeden Abend mussten wir beten, bevor wir einschliefen.
Mussten.
Ja, dann kam Mama ins Zimmer. Ich teilte damals das Zimmer mit meinem Bruder, der etwas älter war. Und dann stand Mama da und wir beide haben zusammen gebetet, beide gleichzeitig, laut. Ich kann mich noch so genau erinnern. Ich bin klein, mein Herz macht rein, ganz schnell, um schnell fertig zu werden. Es soll niemanden wohnen als Jesus allein. Jesus im Herzen, Christus im Sinn, in Gottes Namen lege ich mich hin. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meine Bitte sein. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein. Breit aus die Flügel beide, o Jesus, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Lieber Gott, behüte unseren lieben Führer Adolf Hitler. Amen. Uff.
Amen.
Das haben wir jeden Abend gebetet.
Ja.
Und irgendwann, so 1943 oder wann, da hörte das auf. Da wurde mein Vater mal verhaftet, weil er was Verkehrtes gesagt hatte.
Ja.
Und dann hat meine Mutter den Schluss weggelassen.
Ja.
Irgendwie, aber sie haben nie darüber gesprochen.
Nie darüber gesprochen.
Ja.
Genau, du warst ja am Ende der Kriegsjahre, warst du 9 Jahre alt.
Ja.
Was ist dir an Erinnerung geblieben? Auch über den, wurde auch über den Nationalsozialismus war das Thema bei euch?
Also,
vielleicht zuerst das erste Thema, Kind, die Kriegsjahre als Kind, wie war das für dich?
Also darüber wurde nie gesprochen, aber was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, die letzten Nächte haben wir im Bunker verbracht, im selbstgebauten Bunker im Garten, und als dann die Amerikaner in unser Dorf gekommen waren, da durften wir endlich den Bunker verlassen. Und da lagen viele Tote in unserem Dorf.
Mhm.
Deutsche Soldaten, überall auf der Straße. Daran kann ich mich gut erinnern.
Ja. Das hat dich auch geprägt, nehme ich an. Das nimmt man mit.
Ja, das war ja schrecklich. Wir haben sogar einen kleinen Soldatenfriedhof in unserem Dorf. Aber ja, viele Leichen wurden auch wegtransportiert.
Gab es für dich als Kind, oder wenn du jetzt als Erwachsener, als Kind zurückblickst, du hast jetzt eben das Gebet, das kannst du heute noch, gab es für dich einen Unterschied in der Beziehung zu Gott als Kind und heute? Hast du da einen Unterschied ausgemacht? Den kindlichen Glauben, konntest du den bewahren oder kam da etwas dazu dann später?
Also ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt, und aber Jesus kannten wir nicht.
Mhm.
Den habe ich erst mit 20 kennengelernt.
Da komme ich später darauf zurück.
Genau. Ja. Ja.
Genau. Also war der große, geglaubt hast du immer, aber die zentrale Frage, Jesus Christus, die war, da wurde auch nicht darüber gesprochen zu Hause.
Zu Hause, nein.
Dein Vater war Kirchenvorsteher.
Nichts, ja, aber
nichts
das,
gehört.
Aber das war, nicht. Das war kein Thema, nein.
War kein Thema. Ja. Genau, also wir haben die Kriegsjahre, da warst du 9 Jahre alt und du hattest als Kind auch noch andere Erlebnisse, die dich geprägt haben. Das Stichwort, du erzählst in einer Biografie von einem brennenden Mädchen, ein Mädchen, das Feuer gefangen hat, als es wahrscheinlich eine Mahlzeit zubereiten wollte, ist dann daran gestorben. Du hast auch bist immer wieder als Kind schon knapp am Tod vorbei. Warst doch nicht mal 14, bist du schon fast ertrunken, vom Pferd gefallen, hast eigentlich schon ziemlich alles erlebt, was man nicht erleben sollte, sage ich mal. Wie hat dich das geprägt, diese Erlebnisse? Du schreibst dann auch, dass dich der Tod schon sehr früh beschäftigt hat.
Mhm.
Also mit 13, 14, weiß ich, für unsere Kinder.
Also das,
andere Themen.
Das Mädchen, von dem ich da irgendwo schreibe, saß ja in der Schule neben mir.
Mhm.
Und ich war am Kanal, wir waren da am Baden. Und dann hörten wir ein Mädchen schreiend aus dem Dorf kommen und das brannte lichterloh.
Mhm.
Beim Feuer anmachen hatten die Haare Feuer gefangen und dann die Kleider. Und dann kam dieses Mädchen aus dem Dorf angelaufen zum Kanal und sprang ins Wasser. Aber es war inzwischen schon so verbrannt, dass es am Nachmittag starb.
Das starb dann, ja.
Und die Geschichte mit dem...
mit dem Pferd, das
war dann später. Mit dem Pferd. Also wir hatten damals 3 Pferde und die Pferde durften am Sonntag immer Urlaub machen. Und am Sonntag waren sie auf der Weide außerhalb des Dorfes. Und da war ja ein Zaun drum. Und am Abend haben wir die Pferde von der Weide geholt. Dann wurde die Pforte aufgemacht und wir 3 Jungs saßen dann jeder auf einem Pferd, ohne Sattel und ohne Zügel, einfach in der Mähne festgehalten. Autos gab es ja damals kaum. Und dann sind wir mit Galopp von der Weide nach Hause. Die Pferde kannten ja den Weg. Und dann bin ich kurz vor zu Hause im hohen Bogen von dem Pferd runter auf die Straße. Da habe ich dann eine Zeit lang gelegen. Ein Nachbar hat mich dann aufgehoben und irgendwann ging es wieder. Ach, wir sind nicht zum Arzt und nicht zum Krankenhaus. Das ging dann wieder weg.
Ja,
aber das hat mich unheimlich beschäftigt.
Ja.
Und dann auf dem Weg zum Kühlholen bin ich mal mit dem Fahrrad irgendwie unachtsam gewesen und in den Kanal rein. Und ich konnte nicht schwimmen, dass ich da heil rausgekommen bin. Also das alles hat mich unheimlich beschäftigt.
Da hattest du auch Angst vor dem Tod?
Wenn ich jetzt tot wäre, wo wäre ich dann? Das hat mich beschäftigt, ja.
Du hast erwähnt, eben, du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, dann kam irgendwann die Frage, etwa mit 14, 15 Jahren, welchen Beruf wählt man? Und du hast dich dann damals gegen das Bauernsein entschieden und wolltest deinem Traumberuf nachgehen. Das war nicht Evangelist, sondern damals?
Ja, wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich auch Bauer geworden. Mhm. Also ich konnte schon pflügen mit 3 Pferden, das war, melken konnte ich schon lange, und aber in Deutschland, jedenfalls in unserer Gegend, da erbt der Älteste normalerweise den Hof und mein Bruder hatte auch Freude daran und ich, mir hätte das auch gelegen.
Ja.
Aber wir hatten ja nur einen Hof und mein Vater hat mir immer vorgerechnet, wo es überall Höfe gab, wo nur Mädchen waren, wo man einheiraten könnte. Aber ich habe der Sache nicht so getraut und ich wollte so gern Automechaniker lernen oder Elektriker.
Ja.
Und dann habe ich mich bei den Verwandten ausgeweint. Sprecht doch mal mit Papa, bitte redet doch mal mit Papa, ich möchte. Und die haben auch ernstlich mit ihm geredet. Hermann, Hermann, lass den Jungen was lehren. Das ist Plattdeutsch. Lass den Jungen was lernen, sonst macht er dir später wohl Vorwürfe. Und irgendwann haben wir dann eine Stelle gefunden und dann durfte ich Automechaniker lernen. Aber der Lehrmeister war noch strenger als mein Vater.
Vom Regen in die Traufe.
Morgens, ich wohnte beim Lehrmeister, das war noch das Schlimmste. Morgens um 7 fingen wir an zu arbeiten und abends um 7 haben wir aufgehört. Und dann, und Samstag mussten wir immer arbeiten und jeden zweiten Sonntag musste ich die Esso-Tankstelle bedienen. Und dafür habe ich am Monatsende 6 Mark Taschengeld gekriegt.
6 Mark.
Ich hatte ja Kost und Logis, deshalb bekam ich keinen Lohn. Aber 6 Mark bekam ich am Monatsende.
Und da warst du etwa 15, oder? Habe ich das richtig
erinnert? Als ich anfing, war ich 15, ja.
Also an unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, seid dankbar für eure Lehrstellen bald. Es geht auch anders. Genau. Also war schon streng, die Lehre damals. Und das von zu Hause weg, wie war das für dich?
3,5 Jahre war ich dann da. Ne?
Aber da warst du ja von zu Hause auch erstmals wirklich weg. Das ging gut für dich. Das war,
ja, das ging gut. Das
auch wenn der Lehrmeister strenger war als der Vater, hast du dich
also ich habe das
abgenabelt.
Gut überlebt, ja.
Gut. Genau. Jetzt machen wir einen weiteren Sprung. Auch zu deinen Leidenschaften und zu deinem Buchtitel von deiner ersten Biografie. Da bist du, glaube ich, etwa 18, 19. Und deine erste Biografie heißt Lebt er noch? Schlagt ihn tot. Wie kam es zu diesem Buchtitel? Erzähl mal die Geschichte dahinter.
Ich wohnte ja beim Lehrmeister und jede freie Minute haben wir, es waren noch andere Lehrlinge, zum Schrauben und zum Basteln gebraucht. Ich hatte ganz schnell ein Motorrad, so eine alte Mühle, dann zurechtgemacht und an jedem zweiten Sonntag hatte ich ja frei. dann waren wir in den Wäldern, etwas hügeligen Wäldern, und sind da rumgerast und Geländefahrten gemacht. Also das war dann meine große Leidenschaft, Motorradfahren. Mit dem wenigen Geld, mit den alten Dingern, ja.
Und wie hieß das Motorrad? Ich konnte Hex?
Ja, das waren verschiedene. Ja. Das fing mit einer...
Ich habe davon eben noch nie gehört.
Mit einer kleinen Quick NSU fing das an und dann wurden die größer.
Und mit Helm, oder?
Und als ich dann 18 Jahre alt war, durfte ich ja endlich den Führerschein machen fürs große Motorrad. Und dann bekam ich eine 400er Horex.
Den meinte ich, den Horex. Den
400er Horex.
Die ältere Generation? Die junge Generation?
Die Firma hat leider pleite gemacht.
Pleite?
Ja. Also da sitze ich auf meiner Horex. Ja, neulich kam mal ein Mädchen und hat gefragt, bist du das? Ja, das bin ich. Siehst aber ganz anders aus. Das ist aber auch schon 65 Jahre her, ja, als das aufgenommen wurde. Ja, ach so, wie das dazu zu dem
zum
Titel kam.
Ja, Schlag ihn so. Tot, finde ich etwas
ja, also diese,
brachial für ein Buch.
Diese Horex habe ich damals sofort umgebaut. Sattel runter, eine Sitzbank drauf, die lange Lenkstange weg, eine kurze drauf, eine kleine Windschutzscheibe und Signalhörner, Martinshörner dran und so weiter. Und ich war so ein verrückter Motorradfahrer, kann man sich gar nicht vorstellen. Und es gab noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie ich da durch die Dörfer gefahren bin und abends haben die Mütter gesagt, holt die Kinder von der Straße, der wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Und dann kam er und dann nach kurzer Zeit habe ich dann noch einen Seitenwagen gekauft und den daran gebaut. Und dann bin ich mit dem Gespann durch. Wir sind einmal durch Oppershausen gefahren mit 7 Personen auf dem Gespann. Ja.
Ah. War ja noch erlaubt damals. Genau, und dann kam es zum Unfall und dann wollte dich ein Bauer.
Ach so,
wie ging
ja.
das da?
Als ich noch keinen Seitenwagen dran hatte, kam ich an einem Abend von der Arbeit. Zu der Zeit wohnte ich dann wieder zu Hause nach der Lehre. Und dann bin ich durchs Dorf gefahren, eine langgestreckte Linkskurve und ich hatte ziemliches Tempo drauf. Und dann kam gerade in der Kurve ein Auto von der Seite, ohne Vorfahrt zu achten. Also ich hatte die Vorfahrt.
Immerhin.
Immerhin. Aber dann merkte ich, dass ich es nicht mehr schaffe. Und wir hatten im Motorsportclub gelernt, wie man richtig stürzt. Nicht nur, wie man richtig fährt, sondern wie man richtig stürzt, um möglichst mit dem Leben davonzukommen. Das hatten wir richtig geübt im Motorsportclub. So lange wie irgend möglich auf der Maschine bleiben. Und wenn man merkt, dass man es nicht mehr schafft, dann runter und den Kopf zwischen die Arme und dann möglichst abrollen. Und das habe ich dann geübt. Als ich in der Kurve merkte, ich schaff's nicht, dann bin ich runter von meiner Horex und in die Hecke gerollt. Und die Hecke gehörte einem Bauern und die Leute liefen dann gleich zusammen und dann rief der Bauer, dem die Hecke gehörte, lebt er noch, schlag den tot. Und die Geschichte hatte ich auch aufgeschrieben.
Genau, ja.
Und das Buch sollte eigentlich ganz anders heißen. Ich hatte immer so im Kopf Blumen am Weg. So sollte das Buch heißen, Blumen am Weg. Blumen am Weg. Und dann wollte ich darüber schreiben, wie viele schöne Dinge ich erlebt habe auf meiner Reise. Blumen am Weg. Und dann sagte mir jemand, wenn das Buch so heißt, dann kaufen das nur Frauen. Oh, und ich wollte doch so gern, dass Männer es kaufen, besonders junge Männer. Und dann habe ich einfach die Überschrift vom ersten Kapitel zum Titel gemacht.
Also jetzt kaufen es nur Männer?
Lebt er so? Nein.
Okay, ja. Und dann kam der Moment, wo du zum Glauben gefunden hast.
Ja.
Wie war das? Das ist eigentlich bist du da ziemlich alleine unterwegs gewesen, wenn ich das richtig... Da kam ein Buch in dein Leben oder ein Jugendarbeiter war das damals. Wie war das? Die erste Berührung, sage ich jetzt mal, du hast vorher erwähnt, Jesus Christus hat nicht so eine Rolle gespielt im Dorf, du hast selten davon gehört, aber plötzlich kam er doch in dein Leben. Wie war das?
Also ich möchte allen Traktatverteilern und Schriftenverteilern Mut machen. Macht weiter, macht weiter. Ich bin zum Glauben gekommen durch eine einfache Broschüre von Werner Heudelbach. Da war kein Zelt, da war keine Evangelisation, da war keine Predigt, da war nur eine kleine Schrift von Werner Heudelbach. Und die hatte eine alte Bauersfrau in unser Haus gebracht und meinem Vater geschenkt und gesagt, Hermann, das musst du mal lesen. Und dann lag diese Schrift da und mein Vater hat sie gar nicht angeguckt. Und dann kam ein Sonntag, ich wollte eigentlich mit meiner Horrex weg, ich hatte einen großen Plan für den Sonntag und es regnete den ganzen Tag in Strömen. Und dann macht Motorradfahren gar keinen Spaß. Und ich bin in der Küche hin und her gegangen und dann lag da in der Küche ein Traktat und so ein Blättchen, und das habe ich dann angeguckt und da habe ich gefragt, Mama war dann noch in der Küche beschäftigt, was ist denn das hier? Und dann sagt Mama, ach, das hat der Staubsaugervertreter hier gelassen. Ein Staubsaugervertreter, der auch immer Traktate verteilte. Und dann habe ich da drin gelesen, eine unheimlich spannende Geschichte über den Tod. Das hat mich so gepackt. Und dann bin ich mit diesem Heft, mit dieser Schrift ins Büro von meinem Vater gegangen. Mein Vater war Bürgermeister, der hatte ein Büro. Und am Sonntagnachmittag wurde das ja nicht benutzt. Und dann habe ich da an seinem Schreibtisch gesessen und habe zu Ende gelesen. Und dann stand da, wenn Sie Frieden suchen mit Gott, schreiben Sie mir. Ich sende Ihnen kostenlos die Broschüre Das Hart Ihrer von Werner Heudelbach. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich lesen. Dann habe ich meine Schreibmaschine geholt. Meine Schreibmaschine, die war aber noch nicht bezahlt. Ich kaufte alles auf Abzahlung. Alles. Ein paar Schuhe, 60 Mark, 10 Anzahlung, Rest in 5 Monatsraten. Motorrad 24 Monatsraten, Schreibmaschine 6 Monatsraten, alles auf Abzahlung. Ich hatte mehr abzuzahlen im Monat, als ich verdiente. Ja. Und dann habe ich meine Schreibmaschine geholt und habe ich geschrieben, sehr geehrter Heudelbach, bitte senden Sie mir sofort das Wort unterstrichen. Die kostenlose, das war mir wichtig, die kostenlose Broschüre. Das hat Ihrer. Und ich war gerade da, das hat Ihrer. Da ging die Tür auf und mein Vater schimpfte, was ist das für ein Geklapper hier am Sonntag? Mein Vater hatte nämlich sein Schlafzimmer neben dem Büro und er machte seinen Mittagsschlaf Sonntag und ich war da am Klappern und er war ärgerlich, was ist das für ein Geklapper am Sonntagnachmittag? Und da habe ich gesagt, Papa, ich bin gerade fertig. Ich habe nur schnell was bestellt. Schon wieder was bestellt. Das bekam er ja auch mit, meine vielen Mahnungen. Schon wieder was bestellt. Da habe ich gesagt, es ist kostenlos. Ach, kostenlos. Guck, kannst du lesen, die kostenlose Broschüre, Das hat Ihrer. Das hat Ihrer. Er ging weg, nach 2 Minuten war er wieder da und sagte, hast es. Das hatte eine alte Bauersfrau meinem Vater gegeben, diese Broschüre. Er hat sie nie gelesen. Und dann habe ich gelesen. Ich kann das gar nicht so erklären, was da passierte. Ich habe am ganzen Leibe gezittert bei dem Buch. Mhm. Was da über Ewigkeit stand, über Gericht. Und dann wurde mir das zum allerersten Mal klar. Gott hat uns für die Ewigkeit gemacht. Die Zeit ist nur ein Sprungbrett, aber es geht weiter. Und dann mein ganzes Leben lief vor meinen inneren Augen ab. Also das war unheimlich. Und dann kam ich da an eine Stelle, wenn Sie Frieden suchen mit Gott, gehen Sie an einen Ort, wo Sie ganz allein sind, knien Sie nieder, bekennen Sie dem Herrn Jesus laut Ihre Sünden, er wartet auf Sie. Dann habe ich das weggelegt und habe mich dahin gekniet im Büro meines Vaters und habe gebetet. Herr Jesus, ich komme zu dir. Dann habe ich meine Sünden bekannt. Habe da gekniet und geweint. Also, nur diese Schrift. Und dann bin ich wieder aufgestanden, habe ich weitergelesen. Und dann stand da, wenn Sie das gemacht haben, also bitte um Vergebung, dann bleiben Sie nicht auf halbem Wege stehen. Dann bitten Sie Jesus, dass er in Ihr Herz kommt. Dann werden Sie ein Gotteskind, dann werden Sie wiedergeboren. Da habe ich mich wieder hingekniet und habe gebetet, Herr Jesus, und jetzt komm in mein Herz. Ich möchte ein Gotteskind werden, komm in mein Herz. Ich nehme dich jetzt auf. Und ich konnte das dann einfach glauben. jetzt bin ich ein Gotteskind. Dann bin ich mit dem Buch in die Küche zu Mama, die war gerade beim Kaffeekochen, Sonntagnachmittag, und habe ich gesagt, Mama, ich habe eben ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? So, ich habe mich eben bekehrt. Was hast du gemacht? Das ist jetzt wieder Plattdeutsch. Was hast du gemacht? Und ich habe gemerkt, die hat überhaupt nichts verstanden. Und dann bin ich mit dem Heft in den Kuhstall. Mein Vater hatte an dem Sonntag Stalldienst und er wollte schon etwas vorbereiten vor dem Kaffee trinken. Und dann bin ich zu meinem Vater, habe gedacht, der Bürgermeister, der versteht das. Und von dem hatte ich das ja auch gekriegt. Und dann habe ich gesagt, Papa, was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Da habe ich gesagt, ich habe mich eben bekehrt. Und dann fing der an zu schimpfen. Wenn er das gewusst hätte, hätte er mir das überhaupt nicht gegeben und so weiter. Und ja, er war sehr dagegen und meine Mutter war dann nachher auch dagegen. Das waren so die ersten Erfahrungen in der Familie.
Und der Pfarrer konnte dir helfen im Dorf?
Der Pfarrer?
Eben auch nicht, hä?
Also ich bin dann auf mein Motorrad und bin zu der Oma Tölke gefahren. Tölke hieß sie, Tölke. Und bei uns sagte damals jeder zu jedem Du. Zu den erwachsenen Leuten sagte man Tante Martha und Onkel Heinrich und Onkel Karl und Onkel Fritz. Und zu den noch älteren Leuten sagte man Oma Meier und Opa Denecke und Opa so und so. Und das war einfach die Oma Tölke, die Oma Tölke. Dann bin ich, die wohnten am anderen Ende des Dorfes, bin ich dahin mit meinem Motorrad auf den Hof gefahren. Die guckten alle los, was will denn der hier? Und dann habe ich gefragt, ist die Oma auch zu Hause? Nein, ist nicht da. Oh, schade. Ich wollte mich bei ihr bedanken für die Schrift. Und dann, wo ist sie denn? Die ist im Krankenhaus, ganz kurz angebunden. Ja, aber in welchem Krankenhaus ist sie denn? Ja, da kann man nicht rein, die ist auf der Intensivstation. Aber in welchem Krankenhaus ist sie denn? Es gab zwei in Celle. Und als ich das dann erfahren hatte, bin ich nach Celle gefahren zum Krankenhaus und zu der Abteilung, wo sie lag. Und dann hat die Stationsschwester mir gesagt, sie dürfen da nicht rein. Die Frau liegt im Sterben. Und ich bin nicht einmal mit ihr verwandt und ich durfte da nicht rein. Es war für mich so furchtbar. Da habe ich gesagt, ich möchte nur schnell Danke sagen. Die Frau hat mir das Leben gerettet. Ich möchte nur Danke sagen. Und dann durfte ich. Dann bekam ich so einen Kittel und noch was und dann bin ich zu ihr. Und dann lag sie da, die Oma Tölke, nur Haut und Knochen mit Schläuchen und stöhnte. Und dann habe ich gesagt, ich bin Wilhelm Pahls Oma. Du kennst mich doch. Du kennst doch Hermann Pahls. Kennst du Hermann Pahls, den Kirchenvorsteher? Ich hatte den Eindruck, dass sie nichts mehr mitgekriegt hat. Mhm. Ich habe ihr noch gesagt, ich habe mich bekehrt durch das Buch. Aber ich denke, sie hat das wahrscheinlich nicht mehr verstanden. Mhm. Ja, und dann bin ich dann raus, ganz traurig, und bin zum Pastor gefahren. Zum Pastor, der mich mal konfirmiert hatte. Dann habe ich gedacht, der wird sich freuen. Der sah mich ja nicht mehr so oft. Dann bin ich zu dem Pastor, zu seiner Wohnung, mit dem Heft und habe gesagt, ich habe was erlebt, muss ich Ihnen erzählen. Hatte ich die Broschüre da und ich habe das gelesen und ich habe mich bekehrt. Und dann sagt der Pastor, Wilhelm, pass auf. Manche sind davon schon übergeschnappt. Das war die Antwort von unserem Pastor. Ja, zum Glück habe ich dann bald darauf gläubige Menschen kennengelernt, die auch zu der Gemeinschaft gingen, wo die Oma Tölke zugehörte. Und da erlebte ich dann zum ersten Mal Menschen, die das auch erlebt haben, was ich gerade erlebt hatte. Ja, so war das damals.
Und dann ging aber alles ziemlich schnell. Also du bist nicht nur schnell auf dem Motorrad, du hast, wie ich gelesen habe, die schnellste Bibelschule besucht, die es überhaupt gibt. Wie lange ging deine Bibelschule?
Du, bei mir ging alles schnell.
Eben.
Und wenn ich von etwas überzeugt war, dann habe ich ganze Sache gemacht.
Du hast...
Ja, ich lernte...
Wie viele Tage waren es in der Bibelschule?
Ja, du das...
Die erste?
Ja, ich habe ja nur eine besucht. Also pass auf, ich hatte eine Gemeinde kennengelernt, ja, wo eine ganze Menge junge Leute waren. Das hat mich auch sehr angezogen, die Lieder und... Der Jugendchor da und die Predigten. Aber in der Gemeinde, die Gemeinde hatte auch einige Außenstationen, nur ein Pastor, aber einige Außenstationen, und da predigten auch Laienbrüder. Also keine Theologen, sondern Handwerker und so, einige, die begabt waren, die predigten auch. Und dann wurde da einmal bekannt gegeben, wir haben dann und dann wieder ein Wochenende für dienende Brüder, so nannte man die, die Brüder, die auch predigten. Wir haben ein Wochenende, ein Schulungswochenende für dienende Brüder, und vielleicht ist jemand hier, der den Eindruck hat, Gott möchte ihn auch für diesen Dienst gebrauchen. Herzliche Einladung. Und dann habe ich gedacht, oh, da fahre ich hin. Ich hatte ja schon, ich weiß nicht, wie viel hundertmal gebetet, Herr, mach mich wie Werner Heugelbach. Ich hatte alle Bücher, die er angeboten hat, habe ich mir kommen lassen und habe Tag und Nacht gelesen. Ja. Und hatte den Wunsch, so möchte ich auch werden wie Werner Heugelbach und auch Menschen für Jesus gewinnen. Und als ich dann hörte, da ist ein Wochenende für dienende Brüder, da fahre ich hin. Und dann bin ich da hingefahren mit meinem großen Motorrad und dann saßen da so die reifen Brüder alle. Und ich mit meiner Lederjacke, mit meiner Motorraduniform, saß dann dazwischen. Ich hatte auch einen Block mitgenommen und habe mir einige Notizen gemacht. Und da wurde uns erklärt, wie man eine Predigt macht. Drei Punkte sollte die haben. Einleitung und dann den Hauptinhalt und dann eine Zusammenfassung. Drei Punkte. Und das hatte ich mir alles schön notiert. Und dann bin ich nach Hause und habe ich versucht, eine Predigt zu machen.
Also das ging einen Tag oder zwei Tage, dieses Seminar. Also du hast zwei Tage Bibelschule
hinter dir. An der Predigt habe ich schon lange gearbeitet, aber das wollte nicht funktionieren. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der Werner Heugelbach, der hat so gute Sachen in seinem Buch. Und da habe ich mir einiges rausgeschrieben und noch ein paar eigene Gedanken dazu. Und dann hatte ich eine richtige, schöne Predigt. Und dann bin ich zu dem Prediger gegangen und habe ihm gesagt, Bruder, wenn mal wieder Not am Mann ist, ich hätte jetzt eine Predigt. Der hat mich angeguckt und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Und dann vergingen wieder ein paar Wochen und dann rief er bei mir an und fragte, du sag mal, hast du das damals ernst gemeint? Sag ja. Sagt er, da ist einer krank geworden. Würdest du da hinfahren? Ja, und dann bin ich da hingefahren. Ein ganzes Stück weiter.
Da warst du etwas mehr als 20 Jahre alt, oder?
Ja, da war ich 21.
21 und etwa ein halbes Jahr im Glauben.
Ich war schon 9 Monate im Glauben.
Neun Monate.
Ja, und dann bin ich dahin und dann saß ich auf der ersten Reihe und dann nicht so viele Leute wie hier, halb so viele vielleicht. Und dann lief das alles so normal. Und dann wurde gesagt, der Bruder, der eigentlich auf dem Plan war, der ist krank geworden, aber wir haben Ersatz. Bruder Pals aus der Gemeinde in Celle ist heute hier, der wird uns das Wort verkündigen. Und dann bin ich nach vorne mit meiner Bibel. Die Blätter, ich hatte mir viel notiert, die Blätter hatte ich mir alle mit einem Gummi festgemacht, damit sie nicht rausfallen konnten. Und dann war ich da vorne und habe meine Predigt gehalten, vielleicht 20 Minuten. Und das war ja fast alles von Werner Heugelbach. Aber richtig gut, richtig. So, und dann habe ich mich da wieder hingesetzt und dann wurde ein Lied gesungen. Und während wir sangen, stieß mich einer an, der hinter mir saß und hat gefragt, haben Sie nachher noch einen Augenblick Zeit? Ich habe mich erschrocken. Ich habe gedacht, der hat das Buch von Werner Heugelbach gelesen. Und dann ging das weiter und dann wurde... Nach dem Lied wurde gebetet und dann habe ich mich umgedreht und gefragt, um was geht es denn? Um was geht es denn? Und dann sagt der Mann, ich möchte das auch erleben, was Sie da gepredigt haben. Aber dann habe ich noch mehr Angst gekriegt. Ich hatte doch noch nie einem Menschen geholfen, sich zu bekehren. Und dann während des Gebets habe ich dann gesagt, sprechen Sie doch nachher mit dem Leiter, der kann Ihnen das sicher noch besser erklären. Und dann habe ich geguckt, gedacht, alle Augen geschlossen, beim Gebet, habe meine Bibel geschnappt, meine Handtasche und raus. Dann war ich weg. Und dann hat diese Gemeinde unserem Prediger gesagt, also diesen Pals kannst du uns ruhig öfter mal schicken. Und dann einige Monate oder Wochen später war ich wieder in der Gemeinde. Und dann kam mir der Mann schon auf dem Flur entgegen. Und hat sich bedankt für die Predigt von damals und schön, dass Sie wieder hier sind. Und das war eigentlich der Augenblick, wo ich so eine Gewissheit bekam. Gott hat mich berufen zum Evangelisten.
Ja.
Du hast mich ja gefragt, wie kam es zu deiner Berufung?
Berufung, ja, genau.
Ja, jetzt haben wir die Bibelschule schon abgehakt.
Ja, die ging ja nur einen Tag, ja.
Also ich habe sonst noch keine Bibelschule gesehen, das war die einzige, dieser Samstagnachmittag. Ja. Aber ich sage damit nicht, dass Bibelschulen nicht wichtig sind. Ich habe das manchmal bereut, dass ich keine besucht habe, aber bei mir war das so.
Jetzt machen wir eine kurze Übergang zu einer anderen Geschichte. Erklär mal unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man ohne Facebook und Instagram eine Frau kennenlernt. Wie war das damals?
Also ich kenne eine bessere Methode. Ja, also das wäre mir zu gefährlich. Ich habe, nachdem ich mich bekehrt hatte, als ich mich bekehrte, da hatte ich eine Freundin, eine feste Freundin. Und ja, wir hatten uns auch gern, ich habe gedacht, dass wir uns später mal verheiraten. Habe ich so bei mir gedacht. Und dann wollte ich sie so gern für Jesus gewinnen. Und als wir uns dann ungefähr eine Woche nach meiner Bekehrung trafen, da habe ich ihr von meiner Bekehrung erzählt. Und dann hat sie mich angesehen und sag mal, bist du noch normal? Das war dann so ein schrecklicher Sonntag. Ich wollte sie für Jesus gewinnen und sie wollte mich davon abbringen. Zuletzt haben wir beide geheult und haben uns beide gestritten. Und dann sind wir auseinandergegangen und haben uns nie mehr gesehen. Das war das Ende unserer Freundschaft. Und dann habe ich mir ganz fest vorgenommen, jetzt will ich mindestens ein Jahr keine neue Freundschaft anfangen. Jetzt will ich die Bibel kennenlernen, jetzt will ich Jesus besser kennenlernen. Und ich bin ja dann so aufgegangen in der Gemeinde und in der Jugendarbeit. Ich hatte gar keine Zeit für Freundschaften. Aber ich habe all die schönen Mädchen gesehen in der Gemeinde. Und dann habe ich wieder angefangen zu beten. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie oft ich gebetet habe. Herr Jesus, ich möchte eine Frau, die bekehrt ist, die wiedergeboren ist, die für dich brennt. Und die mich unterstützt. Ich wusste inzwischen schon, ich werde einmal Evangelist. Ja, und dann habe ich mir da eine ausgesucht. Als ich die dann ansprach, da habe ich mit einmal gemerkt, dass sie auch schon viel an mich gedacht hat. Aber das war dann gar nicht so einfach, denn ihre Schwester, die wollte uns unbedingt auseinanderbringen. Ihre Schwester, die hat gesagt, also wenn du den heiratest, den siehst du ja nie. Der wird Missionar und dann ist er weg. Aber sie hatte auch ein Herz für Evangelisation. Das war genau die richtige.
Hast du ein Jahr gewartet? War es wirklich ein Jahr?
Bitte?
Hast du dann auch wirklich ein Jahr gewartet oder ging es dann doch schneller?
Nein, so lange hat das nicht gedauert.
Genau, also dann Heirat, die ersten Kinder. Und dann ging es richtig los als Evangelist, Termine über Termine. Wie hast du das so erlebt, die Entwicklung der Evangelisation, die Großeinsätze, die dann kamen? Wie war das für dich plötzlich von einem Ort zum anderen? Die Veranstaltungen werden immer größer. Wie war das damals?
Weißt du, ein Evangelist wird fast nur gemessen an den Bekehrungen. Wenn du einen Evangelisten einlädst, den mögen die anderen empfohlen haben, und er kommt zu dir und predigt zwei Wochen und es bekehrt sich keiner, den lädst du nie wieder ein. Und das spricht sich auch herum, den lädt auch kein anderer mehr ein. Und das ist manchmal unheimlich bitter, das ist richtig hart. Ich weiß das von verschiedenen Brüdern, die wollten so gern und es hat nicht geklappt. Ein Evangelist wird an der Frucht gemessen. Ja. Und ich habe angefangen zu evangelisieren. Und es haben sich sofort Leute bekehrt. Und überall, wo ich hinkam, haben sich Leute bekehrt. Und ich hatte so viele Einladungen. Ich habe ja meinen Kalender 3 Jahre im Voraus vollgeschrieben mit Terminen. Da 2 Wochen, eine Woche frei, da 2 Wochen. Und so war ich unterwegs. Ja, war dann aber verheiratet und wir hatten auch Kinder.
Ja, also die Schwester deiner Frau hatte durchaus recht. Sehe ich das richtig, dass du viel weg bist. Als die Schwester deiner Frau sie gewarnt hat, wenn du den heiratest, den siehst du nie.
Ja, die hatten recht.
Die hatten recht, ja. Aber doch etwas Zeit hatte die schon.
Ja, aber meine Frau stand ja voll dahinter.
Das ist schön, ja.
Die stand voll dahinter, ja.
Also du hast diesen Druck angesprochen. Eben, du wirst gemessen an den Menschen, die zum Glauben kommen. Du hattest, ich sage jetzt mal, Erfolg. War das auch, gab es für dich auch Zeiten, wo für dich, ich sage mal, der Erfolg, der Ruhm auch zu einer Gefahr wurde? Oder konntest du das immer von dir abwenden? Wie war das?
Also zur Gefahr ist mir das nie geworden. Ja. Weißt du?
Du wusstest immer, woher es kam.
Ich habe ja auch viele Konferenzen besucht. Also ich denke jetzt gerade an eine Konferenz in Lemgo. Das war eine Konferenz für Evangelisation, so nannten sie das. Da waren Redner aus Amerika und aus anderen Ländern und natürlich auch aus Deutschland, Professor so und so und Doktor so und so und der Bibelschulleiter von da und da und gewaltige Vorträge. Die hatten fast alle einen Doktor, nur bei mir stand Evangelist Willem Pahls. Und dann habe ich immer gemerkt, also ich kann nicht Hebräisch und ich kann nicht Latein und ich kann nicht Griechisch. Und das kann ich auch nicht. Ich bin nur ein kleiner Automechaniker. Also da hatte ich nie so
diese Gefahr, also
stolz. Nicht. Wir waren in Moskau bei einer großen Konferenz. Da kamen viele Prediger aus Kasachstan und Kirgisien und natürlich Russland und Redner aus Finnland und Amerika von der Billy Graham Evangelisationsgesellschaft, der Geschäftsführer und. Aber auch eine ganze Menge Doktoren und Professoren und ich war der einzige der Evangelist Willem Pahls. Und dann wurde die Konferenz verlängert und der Redner war ich. Die anderen konnten alle nach Hause fahren. Eine Verlängerung, sie wollten von mir wissen, wie führe ich einen Menschen zu Jesus. Dann wurde noch etwas rangehängt, damit ich noch den Vortrag halten konnte. Der Laie, der hatte dann sogar das Vertrauen für die Verlängerung. Also das hat mich dann oft beschämt.
Ja. Moskau, welches Jahr war das ungefähr? Sind das die 70er Jahre? Oder war das?
Ja, das war noch vor der Öffnung.
Ich habe dir noch die Frage gestellt, beziehungsweise der Hinweis, die wilden 80er Jahre, nenne ich das jetzt mal, wo viele große Evangelisationen auch in der Schweiz stattgefunden haben. Und ich möchte jetzt mich kurz ans Publikum wenden und ein paar Leute fragen, ob sie das schon mal gesehen haben. Weiß nicht, ob man es sieht. Wer mag sich an das erinnern? Und jetzt habe ich noch eine weitere Frage. Wir sind jetzt im Jahr 1983. Das war das Jahr, wo ich zum Glauben kam. Und damals gab es ja noch kein Internet. Ich wusste gar nicht, wie der Willem Pahls aussieht. Aber Gott hat Humor. Er hat dir eine Stimme verliehen. Zumindest war das für mich so wie der Frank Elstner. Und wenn ich die Kassette gehört habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich höre Frank Elstner zu. Von Wetten, das? Konnte mir etwas darunter vorstellen. Und ich habe dann diese Kassetten richtig verschlungen. Bin dann zum Glauben gekommen. Das Jahr 1983 war vielleicht für den einen oder anderen auch prägend. Jetzt nimmt mich mal Wunder im Publikum, wer hatte an der Evangelisation 1983, war da oder hatte indirekt etwas damit zu tun? Das nennt mich jetzt mal Wunder, wer da alles dabei war. Oder indirekt dann dir zum Glauben kam, sind doch einige.
Und das
hast
ist
du schon, etwas bewirkt?
Das ist schon 40 Jahre her.
Ja, mindestens. Genau. Diese Kassetten, also die Kinder, das sieht so aus. Meistens braucht man auch einen Bleistift dazu, wer sich erinnert. Genau. Hat unser Leben geprägt, da möchte ich dir auch Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, 1983.
Cyril, ich habe zu der Zeit, hatte ich auch eine Evangelisation in Langenthal.
Ja.
Und da hatte ich einmal das Thema Religion oder Evangelium.
Ja.
Und damals war ja der Kassettendienst ganz groß, überall wurde aufgenommen. Von der Predigt Religion oder Evangelium wurden 40.000 verkauft. Von der einen Predigt.
Eine Kassette.
Religion oder Evangelium. Und hier, ich weiß nicht, wie viele da verkauft waren, das waren unheimliche Mengen. Also jede Predigt, die ich in der Schweiz gehalten habe irgendwo, die wurde ja mindestens noch 5-mal oder noch öfter irgendwo in Familien und so weiter gehört. Ja. Als du mir die Fragen schon mal gezeigt hast, was du wahrscheinlich fragen würdest, da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt und dann habe ich mir schnell etwas notiert. Ich war so viel in der Schweiz. Einmal habe ich in der Schweiz, das war noch so, das Jahr weiß ich nicht genau, habe ich 193 Predigten in einem einzigen Jahr in der Schweiz gehalten. 193 Predigten in einem einzigen Jahr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Evangelisationen. Ja. Und meine Evangelisationen dauerten fast immer 13 Abende. Ja. Ich habe immer am Dienstag angefangen und dann über den Sonntag bis zum anderen Sonntag. Das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Da würde keine Gemeinde mitmachen. 13 Abende hintereinander. Von 1962 bis 1981 war ich hauptsächlich in der Schweiz. Von 1963 bis 1965 haben wir sogar mit der ganzen Familie in der Schweiz gewohnt, in der Nähe von Bern. 1982 und in den folgenden Jahren war ich nur noch so ein bis zweimal in der Schweiz. In Seewis, vorhin fiel das Wort Seewis hier im Jugendhaus Seewis, da habe ich 10-mal Konferenzen gehabt. In Bern, 1980, die große Evangelisation in Bern, ah, das war gewaltig. Da hatten wir ja zuletzt über 5000 Zuhörer, ja. Und 644 Personen haben sich bekehrt. Und dann haben sie gesagt, wir machen Fortsetzung. 1982 machen wir Fortsetzung in Bern, ja. Aber wir machen 2,5 Wochen. Ja. Und falls es gut läuft, hängen wir noch eine Woche dran. Das wusste aber kein Mensch, das wussten nur die leitenden Leute. Und dann haben wir 2,5 Wochen evangelisiert in Bern. Und am zweitletzten Abend habe ich gefragt, was würdet ihr davon halten, wenn wir eine Woche verlängern? Oh! Dann habe ich mich umgedreht zum Chor und habe gefragt, und was sagt ihr dazu? Evangelisation ohne Chor, das wäre doch ein bisschen schlecht. Und wer würde noch eine Woche weiter singen? Der steht mal auf, da stand der ganze Chor auf. Und dann habe ich den Dirigenten gefragt. Ja, und wer dirigiert, was sagst du dazu? Ich bin dabei. Und du am Klavier? Ich mache mit. Einer von der Heilsarmee. Dann haben wir eine ganze Woche rangehängt und waren 3,5 Wochen in Bern. Muss man sich mal vorstellen, in der Festhalle. Jeden Abend, jeden 3,5 Wochen. Und ja, weit über 1000 Leute haben sich dafür Jesus entschieden. Und dann 1987 war ich ein drittes Mal in der Festhalle und die war wieder proppevoll. Ja. Das wäre heute undenkbar, das würde heute nicht mehr gehen. Ich hatte jahrelang in der Schweiz mit Abstand die größten Versammlungen. Als es dann später 1993 eine Fortsetzung im Hallenstadion hier geben sollte, das war ja dann ein Flop. Das hat ja gar nicht funktioniert. Mit dem, wer war denn da? Alle möglichen Redner. Ja. Also das war einfach eine ganz besondere Gnadenzeit. In Zürich hatten wir auch 19 Abende.
Ja, also 83.
Bitte?
War das 1983?
Also 1983, da haben wir auch verlängert.
Ja. Da habt ihr auch noch verlängert, im Hallenstadion war das noch möglich.
Da haben wir einige Tage verlängert, im ganzen 19 Tage. Ja. Da hatte ich zum ersten Mal im Leben über 100 Menschen an einem Abend in der Seelsorge. Ja.
Was ist denn das Wichtigste an einer Evangelisation?
Das Wichtigste, dass sich Menschen bekehren.
Ja, aber der vom Inhalt her.
Vom Inhalt?
Mhm. Wenn du zusammenfassen müsstest, ich als Evangelist, für mich ist das Wichtigste, dass ich das sagen kann. Also ich komme ja später auch nochmal dazu, aber so in kurzen Worten.
Also der evangelistische Dienst ist ja anders als der pastorale Dienst. Ein Evangelist wiederholt sich sehr viel. Ein Evangelist spricht über Gott und über den Menschen. Er spricht über Sünde und über Gnade, über Himmel, über Hölle, über Bekehrung, über Wiedergeburt. Das sind immer diese Themen. Jede Predigt ist anders und doch geht es immer darum, dass der Zuhörer erkennt, ich bin Sünder vor Gott, ich bin von Gott getrennt, ich brauche Jesus als Retter. Und dazu lädt er ein.
Ich habe dir noch eine andere Frage noch schriftlich gestellt. Das war nämlich dein Lieblingslied. Da hast du mir zurückgeschrieben, das ist das Lied Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Und ich schlage vor,
dass wir doch eines meiner liebsten Lieder.
Eines deiner liebsten Lieder. Und ich schlage vor, dass wir doch das als Gemeinde jetzt singen. Darf ich die Musikerinnen bitten? Und danach. Wir werden das Lied zusammen singen und danach hören wir einen Liedbeitrag von von Claudia und von Damaris. Und in dieser Zeit ist auch die Möglichkeit, etwas zu spenden, ganz freiwillig, wenn man möchte, kann man etwas in die Kollekte legen. Davon wird 50% an die Bruderhand gehen und 50% auch hier für die Unkosten gebraucht. Möchte ich dann beim Liedbeitrag das Kollektenteam dann bitten, das ich angefragt habe. Möchtest du noch was dazu sagen zur Kollekte?
Gern, ja. Ja, ich möchte euch im Voraus dafür danken. Das Missionswerk Bruderhand, zu dem ich ja immer noch gehöre, braucht viel Geld. Und am meisten brauchen wir für die Schriften. Weil ich selbst mal durch eine Schrift zum Glauben gekommen bin, war das von Anfang an mein ganz brennendes Anliegen. Da kam neulich eine Anfrage von St. Petersburg. Sie wollten Traktate verteilen. Stellt euch das einmal vor. Das sind Christen, Gemeinden, St. Petersburg. Sie möchten in jedes Gefängnis, und da ist ein Gefängnis am anderen. Sie möchten in jedes Gefängnis, in jede Zelle eine bestimmte Schrift bringen, in jedes Gefängnis. Sie möchten in jede Schule, in jede Klasse, jedem Schüler eine christliche Schrift bringen, in der ganzen Gegend St. Petersburg. Das ist ein riesiges Gebet. Und als wir das dann zusammengerechnet hatten, da waren das 18.000 Euro, nur die Druckkosten. 18.000 Euro, die ja gar nicht eingeplant waren. Und dann haben wir zusammengesessen und beraten, ja, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Dann haben wir entschlossen, wir machen das. Das Geld gehört ja sowieso alles Gott und Gott kann uns das geben. Und dann wurde das gedruckt und wurde auch weggeschickt und es wurde auch bezahlt. Und das sind so Sachen, wo wir oft in unheimlichen Kämpfen sind. Mhm. Können wir uns das jetzt leisten? Also was die Bruderhand für Traktat nach Rumänien schickt, das sind unglaubliche Zahlen. Mhm. Und da werden die Sachen gelesen. Wenn man hier ein Traktat verteilt, wird es weggeschmissen. Ja. Aber in Rumänien wird jedes Blatt gelesen und wird weitergegeben, ja. Und in Ungarn und in Tschechien und in Russland auch. Und da ist ein sehr großes Schwergewicht auch unserer, ja, Arbeit. Dann haben wir auch noch Evangelisten, die evangelisieren und haben eine Freizeit haben, wo Tagungen stattfinden. Danke, danke, danke für das, was ihr gebt. Die Hälfte, ja, von dem, was ihr gebt, kriegt die Bruderhand. Denkt dran.
Die Hälfte kriegen wir.
Und die Gemeinde, die braucht auch.
Genau. Ja. Aber wie wichtig ist, dass ihr natürlich ganz freiwillig gebt, was ihr auf dem Herzen habt. Wir singen zusammen das Lied "Vergiss nicht zu danken". Für ein paar Fragen wollen wir uns noch Zeit nehmen. Du beschreibst auch dein Glaubensleben, was immer wieder durchbricht in deiner Biografie, die du beschreibst, ist das Gebet. Deine zentrale Leidenschaft, vor Gott zu kommen, mit ihm Dinge zu besprechen. Was bedeutet das für dich?
Du hast mich gefragt, welches meine besonderen Vorbilder sind oder waren. Mein größtes Vorbild ist natürlich Jesus. Jesus war auch der größte Beter. Er hat manchmal ganze Nächte gebetet. Morgens, wenn alle schliefen, war er manchmal schon draußen im Gebet. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Menschen, die mir große Vorbilder waren. Heugelbach und Werner Heugelbach hat mir ganz am Anfang einmal geschrieben, wir hatten länger Schriftwechsel, ich hatte so viele Fragen am Anfang, und dann schrieb Werner Heugelbach mir, das müsst ihr jetzt mal gut hören, das Schwerste für einen Christen ist ein regelmäßiges Gebetsleben. Nein, ein geregeltes Gebetsleben, so hat er es geschrieben. Das Schwerste für einen Christen ist ein geregeltes, ein regelmäßiges Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Den Satz habe ich 10-mal gelesen. Das Schwerste für einen Christen ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Und dann habe ich damals gedacht, wenn Werner Heugelbach das sagt, dann stimmt das. Ich habe alles geglaubt, was der gesagt hat. Ja, und dann habe ich auch Bücher von ihm gelesen über das Gebet. Und ganz am Anfang meines Glaubenslebens habe ich mir vorgenommen, ich will ein Beter sein. Und Gott hat ganz viel Gnade gegeben, dass ich das durchgezogen habe. Jemand hat einmal gesagt, wer länger schläft als 7 Stunden, verschläft sein Leben wie ein Hund. Also das wollte ich auf keinen Fall. Und ich habe oft gebetet, Herr, hilf mir, dass ich auch dann, wenn ich mal Rentner bin, ein Beter bleibe. Und John Haidt, solche Leute, oder Moody, stellt euch vor, Moody. Von Moody sagt man, er sei der größte Gottesmann aller Zeiten gewesen, gleich nach dem Apostel Paulus. Moody, der Evangelist Moody. Moody wurde mal gefragt, sagen Sie mal, wie machen Sie das? Der hat evangelisiert in Chicago. In Chicago gab es nur noch ein Thema, Jesus. Wie machen Sie das? Hat Moody gesagt, das mache ich doch nicht, das macht Gott. Ja, aber Sie sind hier so der Hauptakteur. Was ist das Geheimnis? Er hat evangelisiert in Moody und es wurde immer verlängert. Noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche. Ganz gewaltig. Und dann hat der Mann von der Zeitung gefragt, aber jetzt sagen Sie mal, wie leben Sie? Und da hat Moody gesagt, ja, ganz einfach. Bei mir ist das ganz einfach. Ja, aber wie verbringen Sie den Tag? Und da hat Moody gesagt, am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Menschen rettet. Und den Rest des Tages verbringe ich damit, Gott zu helfen, dass er mein Gebet erhören kann. Habt ihr das verstanden? Am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Menschen rettet. Und den Rest des Tages verbringe ich damit, Gott zu helfen, dass er mein Gebet erhören kann. Das war das Geheimnis von Moody. Ja. Also ich sage euch mal, wie ich heute lebe. 6:03 geht mein Wecker. Ich bin ja Rentner. Also Rentner ist der schönste Beruf, den es gibt. Boah, also ich bin richtig gern Rentner. Aber ich könnte ja auch bis 9 schlafen. 6:03 geht mein Wecker. Und meine Frau ist nicht immer so glücklich darüber. Ich mache ganz schnell aus. Meine Frau darf dann weiterschlafen. Und warum 6:03? Warum 6:03? Ja, weil ich dann rausgehe und dann gehe ich zur Toilette und dann hole ich meinen Morgenmantel und dann gehe ich an meinen Gebetsplatz und dann ist es 6. Und 6 beginnt meine stille Zeit. Und dann lese ich die Losung und denke darüber nach und immer danke ich Jesus, weil da so was Wunderbares steht. Und dann lese ich ein Kapitel in der Bibel, jeden Morgen ein ganzes Kapitel ganz langsam durch. Und oft gibt es da auch was zum Danken oder zum Bitten. Und dann gehe ich ins Gebet, dann danke ich erst einmal. Und wir haben viel Grund zum Danken. Ich danke fast jeden Tag dafür, dass mein Name im Buch des Lebens steht, dass ich ein Gotteskind bin, dass ich gerettet bin. Dann danke ich für Johanna und danke für die Kinder. Und dann fange ich an, Fürbitte zu machen. Ich bete jeden Tag für alle Mitarbeiter der Bruderhand vom Missionswerk. Die nenne ich alle mit Namen. Und dann bete ich für die Gemeinde, für die Ältesten und so weiter. Und dann bete ich, dass ich habe eine Freude daran, jeden Morgen für die Kranken zu beten. Mein lieber Freund Sigmund Schmidt, für den bete ich jeden Morgen, für seine Frau, dass sie die Geduld hat, ihn weiter zu pflegen. Und dann bete ich, ach, für den und für den und für den und für den. Und manche, die mir gerade geschrieben haben. Und dann ist es ruckzuck 6:03. 6:07 geht mein Wecker wieder, der neben mir ist. 6:07. Schnell ausmachen und dann steht. Bitte? Nein, ich bin ja nicht bei Johanna, ich bin ja in einem anderen Zimmer. So, dann ist die Stunde rum und dann habe ich ausgeschaltet und dann gehe ich in die Dusche und während ich dusche, höre ich den Deutschlandfunk und dann bin ich informiert, dann weiß ich, was in der Welt passiert und dann höre ich die Presseschau, was sagt der dazu, was sagt der dazu, und dann bin ich bestens informiert und dann wecke ich Johanna und dann frage ich Kaffee oder Tee oder was weiß ich was und dann gehe ich in die Küche und mache Frühstück. Das ist immer meine Arbeit. Ich verstehe fast nichts von Frühstück, aber von der Küche, aber Frühstück, das ist meine Sache. Ja, und dann mache ich Frühstück und dann irgendwann kommt Johanna und dann frühstücken wir ganz gemütlich und dann hole ich die große Bibel aus dem Schrank und das Losungsbuch und dann liest Johanna nochmal die Losung für sich und ich höre sie ein zweites Mal und freue mich und dann liest Johanna ein Kapitel aus der Bibel und ich höre zu und dann lesen wir noch ein Andachtsbuch vom Berührer Verlag, oder wie der heißt hier aus Zürich. die Andacht liest Johanna und dann beten wir zusammen und das alles zusammen dauert ungefähr eine Stunde. Unsere gemeinsame stille Zeit. So, und dann geht Johanna an die Arbeit und ich gehe ins Büro und jeden zweiten Tag mache ich einen Fußmarsch durch den Wald, eine Stunde und da bete ich auch. Ja. Also das ist meine Hauptbeschäftigung heute.
Das Gebet.
Beten.
Du hast vorher gesagt, du dankst Gott jeden Tag, dass du im Buch des Lebens, dass du eine Beziehung mit ihm haben darfst. Gab es auch mal Zeiten des Zweifels?
Also ich...
Zweifel an Gott, Zweifel an dem, was du tust.
Ich habe so oft schon gestaunt, wenn andere von ihren Glaubenskrisen erzählen und auch Prediger manchmal. Sowas gibt es ja. Aber ich muss sagen, dass ich das eigentlich überhaupt nicht hatte. Also ich kann von Tränen kann ich erzählen, von Trauer. Mhm. Als meine Frau damals so krank war und dann starb, da habe ich viel geweint. Oder auch in der Evangelisation. Ich erinnere mich an eine Evangelisation, wo sich gar keiner bekehren wollte. Mhm. Da waren schon 3 Abende rum und keiner kam in die Seelsorge. Und ich war so fertig, dass ich nach der Versammlung im Auto gesessen habe. Die Leute waren schon alle weg und ich habe im Auto gesessen und habe geweint und gebetet, traurig. Aber dass ich gezweifelt hätte oder das, was, das kenne ich
also ja auch. Du hast angesprochen, auch selbst beim Verlust der ersten Frau Margrit ging es für dich einfach in dem Sinn, konntest du an Gott immer festhalten, kam nie die Frage, das Warum oder die Zweifel, dass Gott jetzt dich nicht mehr lieben würde. Das konntest du immer differenziert anschauen.
Nee, du, so etwas habe ich eigentlich
nicht gekannt.
Habe ich eigentlich
auch,
nicht.
Auch ein Privileg.
Ja, das ist ein Privileg.
Bevor ich zur letzten Frage komme, wo du etwas ausführlicher von unserem Jahresmotto erzählst, begeistert von Jesus, noch die letzte Frage, die finde ich einfach so herrlich, die Geschichte, wie du Johanna kennengelernt hast, ganz kurz noch. Sie weiß jetzt von der Liste, die es da gegeben hat, damals.
Kennst du die Liste?
Ja, die habe ich gesehen.
Also pass mal auf, da hinten liegen ja einige Bücher.
Und also die Liste muss man gesehen
die haben. Die will Johanna euch gern verkaufen, aber die werden nicht ausreichen. Das ist ja der Rest, das Buch ist längst vergriffen. Das gibt es nicht mehr im Brunnenverlag und auch nicht bei Fontis. Es gab mehrere Auflagen, aber jetzt gibt es das nicht mehr. Eigentlich schade, aber ich hoffe, dass da keins liegen bleibt. Nehmt doch den Rest noch mit. Nur für einen halben Preis liegen die da. Und weil ich dachte, die reichen nicht aus, habe ich gleich mal 2 weggenommen für die Gemeinde. Und da habe ich jetzt reingeschrieben hier vorne, liebe Gemeinde, ich wünsche euch und allen, die dieses Buch lesen, Gottes reichen Segen, herzlichst euer Willem Pahls. Und da steht auch eine Widmung drin. Und diese beiden Bücher, die gebe ich dem Cyril, aber die gehören der Gemeinde.
Ja, ja.
Und jeder, der es lesen will, kann es von ihm leihen, aber wieder zurückgeben, damit dann der Nächste es lesen kann, weil man es ja nicht mehr kaufen kann. Aber die da liegen, glaube ich, 40 Bücher liegen da noch, die dürft ihr gern heute Abend mitnehmen. Aber jetzt hört einmal, nachdem meine liebe Margrit gestorben war, da habe ich erst einmal ein Jahr getrauert und habe überhaupt gar nicht weiter daran gedacht, dass ich überhaupt wieder heiraten würde. Aber es kamen immer wieder gewisse Leute, Freunde, Prediger, die mir gesagt haben, du bist einfach noch zu jung, um allein zu bleiben, du solltest wieder heiraten. Und irgendwann kam dann bei mir auch der Wunsch. Und irgendwann habe ich dann auch gehört, dass unsere Kinder eigentlich auch den Wunsch hatten. Und meine Frau, die hatte mir ja, als sie todkrank war, auch selbst mal gesagt, du solltest unbedingt wieder heiraten, du bist noch zu jung, um allein zu bleiben. Das war auch eine Hilfe für mich. Aber ein Jahr lang war dann nichts. Und dann, so nach einem Jahr, habe ich angefangen zu beten. Und weil ich fast alles immer mit Gebet absichere, habe ich dann mir eine Wunschliste gemacht und habe das aufgeschrieben und habe aufgeschrieben, das steht sogar hier im Buch, Herr, ich weiß, dass ich dir keine Vorschriften machen kann. Du weißt auch viel besser, was das Richtige für mich ist, aber ich darf dir alle meine Wünsche sagen. Dann dank dich wieder, wie so oft, für die 33 guten Jahre mit Margrit und für alle Treue Gottes in meinem bisherigen Leben und fuhr dann fort, Herr, du weißt, dass ich gern wieder heiraten würde. Du weißt aber auch um all meine Ängste. Ich kann euch sagen, das war für mich unheimlich schwer. Wenn man so eine gute Ehe hatte und so eine gute Familie und dann wieder heiratet und das geht nicht gut. Mhm. Und dann noch als Evangelist so im öffentlichen Leben, also das wäre eine Katastrophe. Ich hatte richtig Angst davor und darum habe ich so viel gebetet. Herr, jetzt hilf mir, dass ich keinen Fehler mache. Bitte, bitte bewahre mich vor jedem Entscheid und vor jedem Schritt, der nicht gut ist für mich und dir nicht gefällt. Ich wünsche mir wieder eine gute, glückliche Ehe. Und jetzt hört mal, eine Frau, die ich richtig lieb haben kann und die mich richtig liebt. Am liebsten eine Frau, die noch nicht verheiratet war. Am liebsten eine Frau, die keinen Kinderwunsch mehr hat. Denn ich war ja schon ein bisschen älter, wegen meines Alters und der vielen Reisen und so weiter. Eine Frau, die meine Kinder annimmt und lieb haben kann. Eine Frau so zwischen 40 und 50. Eine Frau, die etwas kleiner ist als ich. Eine Frau, nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Es wäre schön, wenn sie dunkle Haare hätte. Eine Frau, die schon lange bekehrt ist und für dich brennt. Eine Frau aus einer guten evangelikalen Gemeinde. Am liebsten eine Frau, die eine Bibelschule besucht hat. Eine Frau, die übereinstimmt mit meiner Theologie. Eine Frau, die ein volles Ja hat zu meiner Berufung und zum Missionswerk und zu unserer Gemeinde. Eine Frau, die gern singt und Musik liebt. Eine Frau, die nicht zu eng, aber auch nicht zu oberflächlich ist. Eine fröhliche Frau, die auch gern lacht. Eine Frau, die bereit ist, alles zu verlassen, um mir zu helfen. Auch das Folgende stand auf meiner Wunschliste und ich habe es Jesus fast jeden Morgen in meiner Gebetszeit gesagt. Das habe ich Jesus jeden Morgen vorgelesen. Das Blatt, ich konnte es ja dann schon auswendig, aber jeden Morgen hatte ich wieder mein Blatt und habe ich wieder gesagt, Herr, und jetzt komme ich wieder mit meiner Wunschliste. Es wäre so schön, wenn sie aus einem Pflegeberuf käme, wenn sie gern Hausfrau wäre, wenn sie mit dem Computer umgehen könnte, wenn sie gern Skilaufen und Schwimmen und Wandern würde, wenn sie Englisch und vielleicht noch eine andere Sprache könnte. Es darf gern eine Schweizerin sein. Vor allem aber eine Frau, die sich total an mich verschenkt. Dabei habe ich nie an eine bestimmte Frau gedacht. Ich wusste gar nicht, ob es eine solche Frau gibt. Und ich hatte keine Ahnung, woher sie kommen könnte und wie ich sie entdecken und treffen könnte. Aber Gott wusste es.
Und die gab es?
Bitte?
Und diese Frau gab es?
Die Frau gab es, ja. Das hat sich alles erfüllt, was da steht. Alles, was auf der Wunschliste steht, das hat sich alles erfüllt. Als ich sie das erste Mal besucht habe und dann aus ihrer Wohnung rausging, da stand eine Tür von einem kleinen Zimmer und Spalt offen. Und dann sah ich einen Computer da stehen. Wow! Das kann sie auch. Und als wir dann schon auf dem Flur standen, dann habe ich gefragt, wie alt bist du? Nee, wie groß bist du eigentlich?
Und richtig romantisch am Anfang.
Das hat auch genau gestimmt. Ja, also Gott ist so gut. Hört mal, man darf Gott alles sagen. Man darf Gott alles sagen. Ob er das dann so macht, das ist ja seine Sache. Man darf ihm alles sagen. Und in meinem Fall, da hat das sogar alles funktioniert. Aber ich habe ja auch mit so viel Einschränkung immer wieder, Herr, bewahre mich.
Also an alle Unverheirateten hier drin, schaut es euch an, es lohnt sich und Gott erhört. Genau, danke vielmals für diese Geschichte. Im Buch ist sie ausführlicher, sie ist noch einiges spannender und dramatischer, aber die Zeit reicht leider nicht. Zum Schluss habe ich dich noch gebeten, unser Jahresthema ist begeistert von Jesus. Du bist begeistert von Jesus, das spürt man. Warum bist du so begeistert von Jesus und was ist die wichtigste Entscheidung im Leben? Und da möchte ich dir jetzt noch das Wort geben zum Schluss.
Du hast mich vorhin gefragt, was so die Hauptthemen eines Evangelisten sind. Ihr habt ja alle schon viele Evangelisten gehört und manche haben auch mich schon viele Male gehört. Und ihr habt gemerkt, dass es da auch viel Wiederholung gibt. das geht gar nicht anders. Aber ich frage euch jetzt einmal, wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über die Hölle gehört?
Da haben wir Glück, hatten wir gerade eine Serie. He?
Ja.
Aber es ist selten.
Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Macht mal überall ein Zeichen an den Rand, wo etwas vom Himmel steht und wo etwas von der Hölle steht. Und dann zählt mal zusammen. Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Warum denn? Nicht um zu drohen, sondern aus Liebe. Weil keiner besser Bescheid wusste über die Ewigkeit als Jesus. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir die ganze Bibel predigen. Und ein Evangelist ist ja ganz besonders gefordert, weil ein Evangelist ist ja immer und immer wieder mit Menschen, mit Außenstehenden zu tun hat, die Bibel nicht kennen und sich nicht damit beschäftigen. Die müssen nicht nur hören, der liebe Gott, der macht alles gut, kommt zu Jesus und da wird alles wunderschön. So steht das ja überhaupt nicht in der Bibel, sondern Jesus ist gekommen, um eine Trennung zu schaffen. Jesus sprach über einen schmalen Weg, der zum Leben führt, und über einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und er hat gesagt, viele sind es, die darauf wandeln. In Deutschland geht man davon aus, nach allen möglichen Umfragen und Untersuchungen, dass in Deutschland ungefähr 3% der Menschen mit Jesus leben. Und die anderen 97%, die haben kein Interesse. Die bezahlen vielleicht noch ihre Kirchensteuer, aber die lesen nicht in der Bibel und die beten nicht und die beschäftigen sich nicht mit Himmel und Hölle. Die leben einfach ihr Leben. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die darauf wandeln. Und jetzt kommt ein Mensch das erste Mal in die Evangelisation. Er sollte eigentlich in dieser einen Predigt, der kann nicht den ganzen Ratschluss hören, aber er sollte in dieser einen Predigt, die er hört, sollte er unbedingt hören, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt eine Möglichkeit, gerettet zu werden, und die andere Möglichkeit, verloren zu gehen, und zwar für alle Ewigkeit. Ich denke, je länger, je mehr darüber nach. Wir wohnen ja auch irgendwo unter Menschen, und wenn ich an unsere Straße denke, an die Menschen, die da leben, einer nach dem anderen stirbt, und die allermeisten sterben ohne Jesus. Was ist das furchtbar? Stell dir nur einmal vor, jemand stirbt, und dann ist es vorbei. Dann hat er keine Möglichkeit mehr, etwas zurückzudrehen. Sein Leben ist vorbei. Und wenn er ohne Jesus gestorben ist, dann wird er seine Ewigkeit ohne Jesus verbringen. Also das ist für mich so etwas Furchtbares. Und darum, ich habe vorhin gesagt, ich habe schon manchmal im Auto gesessen, nach einer Versammlung, wo kaum was passiert ist, dass ich im Auto gesessen und geweint habe. Und habe gebetet, Herr, was ist los? Liegt es an mir? Habe ich es nicht richtig erklärt oder habe ich nicht genug gebetet oder was ist los? Warum bekehren sich nicht mehr Menschen? Auf der anderen Seite dann, wenn sich wieder jemand bekehrt und wenn sich ein Ehepaar bekehrt, das ist für mich immer das Schönste. Wenn sich ein Ehepaar bekehrt, dann bekehren sich meist auch etwas später die Kinder. Und dann gibt es so einen richtigen Schwanz. Aber wenn eine alte Oma sich bekehrt, ihr Mann ist wahrscheinlich schon lange in der Ewigkeit und sie wird kaum noch Frucht bringen, weil sie sich nicht mehr so betätigen kann. Lob und Dank, wenn sich eine alte Oma bekehrt, aber wie viel besser, wenn sich einer in den besten Jahren bekehrt oder sogar in jungen Jahren bekehrt. Ich weiß nicht, wie das hier heute Abend aussieht. Lieber Freund, wenn du noch nicht Heilsgewissheit hast, überleg mal, wie du hier rausgehen willst. Wir haben hier in diesem Haus auch Gelegenheit, miteinander zu reden. Da hinten ist eine Tür mit einem grünen Punkt. Da kann man durchgehen, ohne anzuklopfen, und einfach ein Stück weitergehen. Dann kommt eine zweite Tür, da ist auch ein grüner Punkt. Da kann man reingehen, ohne anzuklopfen. Und wenn man da hinkommt, bin ich wahrscheinlich schon da. Und dann sitzen wir uns gegenüber. Und dann können wir darüber reden. Angenommen, heute Abend möchten zwei sich für Jesus entscheiden oder drei. dann müssen Sie nicht warten, bis der Erste zurückkommt, sondern einfach reinkommen, ohne anzuklopfen. Und wenn heute Abend 5 kämen, dann kommen alle 5 da hinein. Ich habe vorhin gesagt, in Zürich habe ich das allererste Mal erlebt, dass sich an einem Abend über 100 Leute bekehrt haben. Die saßen alle vor mir, mehrere Reihen. Und dann nehme ich meine Bibel und dann spreche ich über Gott und über das Erlösungswerk, über Jesus, über den breiten Weg, über den schmalen Weg. Dann erkläre ich, was Bekehrung ist, dann erkläre ich, was Wiedergeburt ist und frage, haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja, Sie auch. Wenn nicht, erkläre ich das noch einmal. Und wenn ich dann den Eindruck habe, alle 15, die hier sitzen, die haben das verstanden. Angenommen, da sitzt ein Mann mit 40 Jahren, der sich bekehren will. Und ich frage ihn, ist Ihre Frau schon bekehrt? Und er sagt, ja, vor 3 Jahren, da waren Sie doch auch hier in der Schweiz. Ah ja, vor 3 Jahren, wunderbar. Und jetzt möchten Sie das auch machen, ja. Aber Sie tun doch das nicht nur, damit Ihre Frau zufrieden ist. Nein, er hat 3 Jahre gekämpft und gerungen. Ja, nein, jetzt ist es soweit. Jetzt will er den Schritt tun. Ihr Lieben, eine Bekehrung ist eine persönliche Angelegenheit. Ich kann nicht gerettet werden, weil meine Oma das will oder sonst jemand oder meine Ehefrau, sondern ich muss die Predigt gehört haben, muss davon überzeugt sein, dass es wahr, muss den Ruf Jesu ernst nehmen und kommen und sagen, ich will das heute Abend machen. Wenn jemand gerettet werden will, muss er 2 Dinge erleben. Hört es und nehmt es mit. Es gibt nur diese 2 Dinge, die man erlebt haben muss, wenn man in den Himmel kommen will. Es gibt keine andere Bedingung, nur diese 2. Aber wer eins davon nicht erlebt hat, der wird nicht in den Himmel kommen. Wer gerettet werden will, braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht wiedergeboren ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Diese beiden Dinge sind notwendig, heilsnotwendig, eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Es wird viele Menschen im Himmel geben, die waren nicht getauft. Es wird viele Menschen, weil sie gar keine Möglichkeit dazu hatten, wie zum Beispiel der Schächer, der sich am Kreuz bekehrt hat im letzten Moment, der war angenagelt, der konnte sich ja nicht mehr taufen lassen und so weiter. Manch einer bekehrt sich auf dem Sterbebett und so weiter, aber er muss eine Bekehrung erlebt haben. Und eine Wiedergeburt. Alles andere, was die Bibel sonst auch noch sagt, was zum Teil sogar sehr wichtig ist, zum Beispiel sollen wir beten, wir sollen geben, wir sollen Gutes tun und so weiter. Aber das sind alles keine Bedingungen für den Himmel. Wer in den Himmel kommen möchte, braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Was ist eine Bekehrung? Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung und Wiedergeburt ist mehr die göttliche Seite bei der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es an. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender. Bei der Bekehrung gibt der Mensch seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Und dann Wiedergeburt und Bekehrung ist ja nicht dasselbe. Das gehört zwar dicht zusammen und die meisten Menschen erleben das auch in einem zusammenhängenden Geschehen. Und doch sind es 2 Seiten, so wie bei einer Münze. Wenn du eine 5-Franken-Münze nimmst, das ist eine Münze, aber sie hat 2 Seiten. Und so ist das mit der Errettung. Errettung ist eine große Sache, aber sie besteht aus 2 Seiten, Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung geht immer der Wiedergeburt voraus. Der Mensch bekehrt sich. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Du kannst das heute Abend machen. Du kommst zu Jesus und sagst ihm, Herr Jesus, meine Sünden tun mir leid. Ich bitte dich, vergib mir. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber du kannst es. Ich bringe dir jetzt mein ganzes altes Leben, meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Nimm sie mir weg. Wie ein schmutziges Kleid bringe ich mein ganzes altes Leben in einem einzigen Gebet zu Jesus und er nimmt es weg. Das ist Bekehrung. Aber dann sage ich nicht Amen, dann sage ich Herr und jetzt komm in mein Herz. Ich nehme dich auf. In der Bibel steht, wer Jesus aufnimmt, wird ein Gotteskind. Wer Jesus aufnimmt, wird wiedergeboren. Herr Jesus, komm in meine... Das habe ich damals gemacht, da in der Stube im Büro meines Vaters. Und ich stand auf von den Knien und ich hatte so eine Überzeugung. Jetzt bin ich ein anderer Mensch. Mama, ich habe was Gewaltiges erlebt. Ich habe mich bekehrt. Mach doch das heute Abend. Wenn du das noch nicht erlebt hast, ich stelle keine peinlichen Fragen. Ich bringe dich dann nicht in Verlegenheit vor den anderen. Angenommen, heute Abend kämen da 5 Leute, alte und junge, Männer und Frauen. Ihr sitzt einfach vor mir. Ich mache das immer so, immer seit 60 Jahren. Ich sitze an einem Tisch und die, die sich bekehren wollen, sitzen mir gegenüber. Ich mache nie einen Kreis, damit die Leute sich nicht gegenseitig angucken können. Das kann peinlich werden. Ich mache immer eine gerade Reihe. Und wenn einer um die Ecke rutscht, dann sage ich, können Sie da Platz nehmen? Eine gerade Reihe und hier sitze ich und da sitzen die 5 und wenn mehr kommen, machen wir eine zweite Reihe, eine dritte Reihe. Die Leute sehen mich und ich sehe die Leute, die vor mir sitzen. Und dann erkläre ich das Evangelium und stelle immer wieder Fragen zwischendurch. Haben Sie das verstanden? Hat jemand noch eine Frage? Und so weiter und so weiter. Und es kommt auch manchmal vor, dass jemand plötzlich mittendrin irgendwie unsicher wird und ich weiß nicht, dann frage ich, ja, wollen Sie noch mal eine Nacht drüber schlafen? Ja, ist, glaube ich, besser. Gut, dann verabschieden wir uns. Ich möchte nicht, dass einer mitbetet und er meint es überhaupt nicht ernst. Er muss davon überzeugt sein, das ist richtig, was ich hier höre und das will ich. Und dann betet er ehrlich mit. Ich sage laut ein Gebet und er sagt, sie sagen alle gleichzeitig laut das Gebet nach. Und wir beten zu Jesus. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter. Wer seinen Namen anruft, der soll errettet werden. Und am Ende des Gebetes sage ich Amen. Wisst ihr, was Amen bedeutet? Neulich habe ich irgendwo gefragt, wer weiß, was Amen bedeutet? Da sagt jemand, Ende des Gebets. Ja, so ist das ja weithin, oder? Amen bedeutet, so ist es. Stellt ihr das mal vor. Wir haben gebetet und dann sagen wir Amen. Und alle sagen Amen. So ist es. Es ist wahr, das stimmt. Jetzt bin ich ein Gotteskind, jetzt bin ich gerettet. Und dann gehst du nach Hause. Wenn du keine Bibel hast, kriegst du eine geschenkt. Und dann gehst du mit Jesus deinen Weg. Ja, ich gehe dann gleich los und erwarte dich da unten. Komm doch dahin. Bitte, bitte, komm doch dahin. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Ich werde wahrscheinlich nie wieder in der Schweiz predigen, aber du hast mich überredet, hierher zu kommen, sonst säße ich jetzt nicht hier. Gott segne euch, wenn irgend möglich, auf Wiedersehen, gleich in dem Raum nebenan. Alles Gute.
Danke vielmals. Noch's. Der grüne Punkt ist hinten an der Türe gut sichtbar. Die Einladung steht von Wilhelm. Für alle anderen ist noch Zeit für etwas Starkaffee und etwas zu trinken, dass ihr noch etwas verweilen hier könnt, etwas miteinander sprechen oder einfach austauschen, einfach miteinander Gemeinschaft haben. Und ich möchte doch die Gelegenheit nutzen und dir das, dir das Schlussgebet, du hast das Mikrofon schon abgezogen, dann bete ich, ja? Warte, ich habe hier noch eins, schau. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Gebet noch sprichst.
Vielleicht können wir dazu aufstehen. Herr Jesus, wir stehen vor dir. Und du siehst jetzt in jedes Herz. Vor Menschen kann man sich verstellen und einen ganz anderen Eindruck erwecken, als es den Tatsachen entspricht. Aber vor dir ist alles offenbar. Herr, du kennst uns, unsere ganze Vergangenheit, unsere ganze Geschichte. Und trotzdem liebst du uns. Wie oft habe ich darüber schon gestaunt. Herr, und du liebst jeden hier im Saal. Herr Jesus, du kennst die, die noch keine Heilsgewissheit haben. Oh, hilf ihnen jetzt, Herr, dass sie nicht so nach Hause gehen. Gib ihnen den Mut, jetzt in den Seelsorgeraum zu kommen. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das für manch einen ist. Herr, gib ihnen jetzt den Mut dazu und gib mir die richtigen Worte. bitte fülle mein Herz mit deiner Liebe und lass heute Abend Frucht werden, Frucht für die Ewigkeit. Herr, segne diese Gemeinde, das ganze Land, segne die Schweiz, aber auch unser Land. Herr, wir beten für unsere kaputte Welt. Wir haben dich so nötig. Oh, danke, dass du uns immer wieder in Liebe begegnest. Amen.